Wer möchte das nicht? Ein regelmäßiges passives Einkommen, am besten monatlich rauf aufs Konto, ohne viel dafür tun zu müssen. Ja, das kann durchaus mit Dividenden und Zinsen klappen, vorausgesetzt man verfolgt eine langfristige und kostengünstige Investmentstrategie. Und so manch einer versucht das mit sogenannten Dividenden-ETFs, die breit gestreut anlegen und regelmäßige Ausschüttungen vornehmen. Doch worauf kommt es dabei wirklich an? Was unterscheidet die beliebten Dividenden-ETFs von ihren aktiv gemanagten Pendants? Wo liegen Chancen? Wo die Risiken? Sie merken, da gibt es eine Menge Fragen und wir wollen jetzt Antworten liefern in diesem Podcast, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Fragen an Karl-Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl.
Hallo Andreas.
Was hältst du eigentlich von der Idee eines passiven Einkommens? Und für alle, die davon noch nichts gehört haben, was ist das eigentlich?
Ja, irgendwie ist das schon ein Traum, oder?
Ja.
Also, was ist passives Einkommen? Also, wie der Name schon sagt, ein Einkommen, ohne dafür aktiv arbeiten zu müssen. Meistens stammt es aus einem Kapital, das man sich erarbeitet oder meinetwegen auch geerbt hat. Früher verstand man unter einem passiven Einkommen das sogenannte Coupon-Einkommen, also Zahlungen, die man durch die sogenannten Coupons erhält, sprich die regelmäßigen Zinszahlungen aus Anleiheninvestments. Das ist natürlich der Traum von vielen, ein passives Einkommen, das so hoch ist, dass man überhaupt nicht mehr arbeiten muss, beziehungsweise nur noch das, was man wirklich gerne macht.
Das klingt verführerisch, Karl. Ist doch ein Träumchen, auch für dich wahrscheinlich,
ja,
oder?
Absolut, natürlich.
Unser Thema, Dividenden-ETFs, da kommt es jetzt schon rein an der Stelle. Welche Rolle können Dividenden bei all diesen Überlegungen spielen?
Wie gesagt, der Klassiker sind Zinserträge aus Anleiheninvestments. Denn diese Zahlungen fließen nicht nur regelmäßig, sondern auch immer in der gleichen Höhe zu. Das macht das Ganze natürlich gut kalkulierbar. Andererseits sind Anleihen nicht so ertragsstark. Man braucht darum schon ein sehr großes Vermögen, um nur von den Zinserträgen leben zu können. Und da kommen jetzt die Dividenden ins Spiel. Dividenden sind ja regelmäßige Ausschüttungen von Aktiengesellschaften, also eine Art laufende Gewinnbeteiligung. Die ist zwar nicht wirklich sicher und vor allem auch nicht immer gleich hoch, denn die Dividendenhöhe wird ja jedes Jahr auf der Hauptversammlung der Aktiengesellschaft neu festgelegt. Trotzdem sind Dividenden für viele Anleger die Basis ihres passiven Einkommens. Ich kenne zum Beispiel ein Ehepaar, das hat sich eine Handvoll von Aktien mit besonders hohen Dividenden zusammengekauft, von denen sie leben. Damit haben sie ihren Lebensstandard natürlich ganz stark von der Dividendenpolitik der Unternehmen abhängig gemacht. Aber sie scheinen damit zurechtzukommen. Wenn keine oder eine geringe Dividende gezahlt wird, dann wird eben der Urlaub gestrichen. Es gibt keine Weihnachtsgeschenke oder der Gürtel wird irgendwie sonst enger geschnallt. Das kann man natürlich so machen, nötig ist es aber nicht. Und es ist auch gefährlich, denn solche Depots, die nur aus Einzelaktien bestehen, sind nicht ausreichend gestreut und damit hochriskant. Also Urlaub streichen, ist das eine gute Idee, Andreas, für dich?
Nein, das wäre das Letzte, was ich streichen würde in solchen
ich weiß.
Momenten. Deshalb zielte deine Frage auch genau darauf ab. Das habe ich mir fast gedacht. Aber es ist ja nun mal so, dass, und das sagst du ja auch immer wieder, dass man breit streuen, breit diversifizieren sollte. Das kann man ja mit Dividenden auch machen, indem man in der Tat auf ETFs zurückgreift. Das ist ja unser Thema, Dividenden-ETFs. Bist du davon ein großer Fan von solchen Themen? Und vor allem, wie sind denn Dividenden-ETFs überhaupt konstruiert?
Naja, also ich bin nicht so ein großer Fan, aber ich möchte auf deine Frage natürlich antworten. Ob damit das Problem der mangelhaften Streuung wirklich gelöst ist, lasse ich mal dahingestellt, Andreas. Entschärft, aber ist es auf jeden Fall. Doch jetzt zur Frage der Konstruktion. Wie immer bei ETFs ist die Basis ein Index, an dem sich der ETF ausrichtet. In dem Fall sind es halt Indizes, die dividendenstarke Aktien bündeln. Dabei ist aber nicht die absolute Dividendenhöhe entscheidend, sondern die Relation zum Aktienkurs. Also die Dividendenrendite. Denn 5 Euro Dividende sind für eine Aktie, die 50 Euro wert, ist viel. Für eine, die 400 Euro kostet, eher wenig. Die wesentlichen Unterschiede zwischen den diversen Indizes besteht also in der Art, wie diese dividendenstarken Aktien gewichtet werden. Da gibt es mehrere Möglichkeiten: nach der Höhe der Dividendenrendite, nach Marktkapitalisierung, gleichgewichtet und so weiter und so fort. Und Dividenden-ETFs orientieren sich eben an dem jeweiligen Index und sind dadurch entsprechend dividendenstark.
Für viele ist ja richtig spannend, in welchem Turnus ausgeschüttet wird. Denn es gibt ja jährliche Ausschüttungen, quartalsweise oder sogar auch monatliche Ausschüttungen, was ja dem passiven Einkommen deutlich entgegenkommt. Karl, das Wichtigste ist vielleicht außerdem thesaurierend versus ausschüttend. Das ist jetzt einiges in einer Frage. Ich gebe es zu. Worum geht's da genau und was ist aus deiner Sicht die bessere Variante?
Da müssen wir erstmal klären, worüber wir reden, Andreas. Von den Aktien selber oder den ETFs. Bei Aktien ist in Deutschland eine jährliche Ausschüttung üblich. In den USA zum Beispiel sind halbjährliche Ausschüttungen sehr gängig, manchmal sogar vierteljährliche. Bei ETFs gibt es ähnliche Unterschiede. Hier ist es ebenfalls üblich, die aufgelaufenen Dividenden der Indexunternehmen zu sammeln und einmal jährlich auszuschütten. Es gibt aber auch ETFs, die das quartalsweise oder sogar jeden Monat machen. Da haben die ETF-Manager wahrscheinlich genau die Leute im Visier, die eine monatliche Ausschüttung haben wollen. Thesaurierende ETFs, also solche, welche ihre Dividenden wieder anlegen, sind natürlich für Anleger witzlos, die aus ihrem Aktienportfolio ein regelmäßiges Einkommen beziehen wollen. In dem Fall kommen nur ausschüttende ETFs in Frage.
Ja, und da verstehe ich dann schon, dass Dividenden-ETFs sich bei Anlegern so großer Beliebtheit erfreuen, muss ich ehrlich sagen, wenn es dann in der Tat auch monatliche Ausschüttungen gibt. Viele Anleger, Karl, bauen sich ja sogar spezielle ETF-Depots zusammen, die nur aus Dividenden-ETFs bestehen, um daraus dann die Erträge rauszuziehen. Das ist ja dann schon mal deutlich schlauer als mit Einzelwerten, oder?
Ja, natürlich. Besser als mit Einzelwerten auf jeden Fall. Viele haben aber die Vorstellung, dass sie, wenn sie nur Dividenden rausziehen, die Substanz erhalten. Das ist aber genau gesehen ein Trugschluss. Denn wie sich die Substanz entwickelt, hängt ja von der Kursentwicklung ab. Wenn also die Kurse fallen, dann habe ich eine reduzierte Substanz, auch wenn nur Dividenden ausbezahlt werden. Umgekehrt heißt das, dass ich die Substanz nicht zwingend reduziere, wenn ich Teile des Portfolios verkaufe, um Einkommen zu generieren. Nämlich dann, wenn die Kurse steigen, was Aktienkurse letztlich langfristig ja auch machen. Es ist also nicht unbedingt nötig, nur auf die Dividenden zuzugreifen. Um ein bestimmtes Einkommen zu erhalten, kann man in einem gewissen Umfang durchaus auch mal Aktien verkaufen, ohne dass deshalb die Substanz ernsthaft leidet.
Also sollte man sich, wenn ich dich richtig verstehe, nicht so sehr in die Dividendenausschüttung verbeißen, ne?
Genau. Wie viel man entnimmt, das kann man zwar auf die tatsächlichen Ausschüttungen beschränken, muss man aber eben nicht. Stattdessen kann man für sein Aktiendepot durchaus auch von einer konservativ geschätzten Gesamtrendite von, sagen wir, 5% ausgehen und entsprechend entnehmen. Falls Erträge aus Dividenden und Zinsen reichen, alles gut. Wenn nicht, ist der Teilverkauf von ETF-Anteilen ebenfalls sinnvoll. So kann das Einkommen konstant gehalten werden und das Vermögen bleibt trotzdem erhalten, beziehungsweise wenn die Kurse steigen, mit dem man ja langfristig rechnen kann, nimmt der Wert sogar zu. Das alles lässt sich übrigens relativ zuverlässig berechnen.
Okay, aber wenn man das jetzt genauso macht mit einem Dividenden-ETF-Portfolio, scheint es für dich ja immer noch ein bisschen schwierig zu sein, oder?
Ja, und zwar, weil du damit zu hohe Risiken im Depot hast. Denn selbst mit einem Portfolio aus mehreren Dividenden-ETFs hast du am Ende doch nur ein paar hundert Werte im Depot. Und weil sich die Dividenden-ETFs ja letztlich alle auf dieselbe Art von Aktien konzentrieren, kann sich diese Zahl durch Überschneidungen sogar noch weiter reduzieren. Und damit bist du zu weit weg vom globalen Gesamtmarkt. Dem sollte man aber möglichst nahe kommen, um wirklich die bestmöglichste Risikostreuung zu erreichen. Viele Anlegerinnen und Anleger sehen das aber ganz anders. Sie glauben im Gegenteil, dass dividendenstarke Aktien sogar die mit dem geringsten Risiko sind. Das ist aber aus verschiedenen Gründen völlig falsch.
Aha, völlig falsch, Karl. Dann lass genau. Mal hören. Ich bin gespannt.
Viele glauben, dass Aktien mit einer hohen Dividendenrendite eine Art Sicherheitspuffer bieten. Der Gedanke ist, wenn es an den Börsen turbulent zugeht, sind dividendenstarke Aktien besonders gesucht, weil die hohe Dividende Kursverluste abfedert. Auch werden dividendenstarke Unternehmen oft als sehr bilanzstark angesehen, also eine Art Fels in der Brandung. Daraus wird dann abgeleitet, dass solche Aktien besonders in schwächeren Börsenphasen besser abschneiden werden. Der Realität entspricht das aber leider nicht. Dividendenaktien enttäuschen öfters, als viele glauben.
Das ist interessant. Also du sagst, Dividendentitel sind eben nicht die besseren Aktien. Kannst du das auch irgendwie belegen?
Allerdings, Andreas, wir haben mal die Wertentwicklung normaler Standardwerte mit der von Aktien mit hohen Dividendenrenditen verglichen. Und zwar über 4 Zeiträume hinweg. 10, 15, 20 und 30 Jahre. Und in allen 4 Zeiträumen hatten die Standardwerte hinsichtlich ihrer gesamten Wertentwicklung, also Dividenden plus Kursgewinne, die Nase vorne. Teilweise deutlich. Die Volatilität, das heißt die durchschnittliche Schwankungsintensität, war dabei ungefähr gleich, mit einem leicht höheren Wert bei den Standardwerten. Interessant aber ist, dass die jeweiligen Maximalverluste in 2 der gemessenen Zeiträume bei den Standardwerten sogar geringer war als bei den Dividendentiteln. In den beiden anderen waren sie annähernd gleich. Der Renditevorsprung der Standardwerte und der nur leichte Volatilitätsunterschied haben dann dazu geführt, dass in 3 von 4 Perioden das Rendite-Risiko-Verhältnis für Standardwerte besser war. Als Ergebnis kann man festhalten, dass die Vorstellung, dass Dividendenaktien eine besondere Sicherheit bieten, durch die Daten definitiv nicht belegt ist. Eher ist sogar das Gegenteil der Fall.
Na Karl, da wirst du ja immer heftiger. Der Nimbus von Dividendenaktien bröckelt ja im Minutentakt, möchte man fast sagen. Gibt's denn für die relativ schwache Performance eigentlich griffige Gründe?
Ich glaube, das Missverständnis, und das beantwortet dann auch deine Frage, ist, dass viele glauben, dass eine hohe Dividendenrendite ein Beleg dafür ist, dass es sich um ein gutes Unternehmen handelt. Und dafür gibt es überhaupt keinen Grund, eher im Gegenteil. Eine Dividendenrendite ist ja nur dann hoch, wenn die Dividendenzahlungen hoch sind, sondern auch wenn die Kurse unten sind. Wer also Aktien nach Dividendenrenditen selektiert, landet womöglich auch bei solchen, die große Kursverluste hinter sich haben. Und das kann ja ein Anzeichen sein, dass das Unternehmen ernsthafte Probleme hat. Manchmal werden Dividenden sogar ganz gezielt dafür eingesetzt, um solche Probleme zu verschleiern. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn ein Unternehmen, das im operativen Geschäft rote Zahlen schreibt, trotzdem eine Dividende ausschüttet. Dafür gibt es keinen anderen Grund, als den, die Investoren zu beruhigen. Man kann auch sagen, um sie zu täuschen. Zu hohe Dividendenzahlungen können aber auch aus weniger dramatischen Gründen ein Problem für ein Unternehmen und für die langfristige Aktienkursentwicklung sein. Denn selbst wenn durchaus Gewinne vorhanden sind, wenn man davon zu viel ausschüttet, fehlt womöglich das Geld für wichtige Investitionen oder Umstrukturierungen. Für die langfristige Aktienrendite sind solche Investitionen aber oft viel wichtiger als eine hohe Dividende. Was die tollste Dividende, wenn das Unternehmen dadurch bei Innovationen von der Konkurrenz immer mehr abgehängt wird.
Also, verstanden, das mit dem Fokus, mit dem reinen Fokus auf Dividendenaktien scheint ja wirklich keine so gute Idee zu sein, Karl. Können denn Dividenden-ETFs zumindest als Depotbeimischung interessant sein?
Das schon, Andreas. Aber man muss es nicht extra anstreben, sondern das ergibt sich durch die Streuung oft von ganz alleine. In einem weltweit vernünftig gestreuten Portfolio sind automatisch auch dividendenstark gewertet dabei. Das gilt auch für unsere eigenen Strategien, weil wir einen speziellen Fokus auf sogenannte Substanzwerte legen und die wiederum eine größere Schnittmenge mit Dividendenaktien haben. Obwohl wir es, wie gesagt, nicht bewusst anstreben, ist die Dividendenrendite unsere Aktienstrategie ganz ordentlich. Aktuell liegt sie bei rund 2,6%, beim MSCI World nur bei 1,8%.
Karl, abschließend, wie wichtig sind dir denn die Dividenden persönlich in deiner ganz eigenen Anlagestrategie?
Also, für mich spielen Dividenden bei der Anlagestrategie nicht wirklich eine Rolle, Andreas. Also ich bin da so, ticke da so wie unsere Anlagestrategie. Lieber breit streuen und dann sind eben auch dividendenstarke Aktien dabei.
Klare Frage, klare Antwort am Ende dieses Podcasts zum Thema Dividenden-ETFs. Ich danke dir ganz herzlich, lieber Karl Matthäus Schmidt. Wer sich darüber ausführlicher informieren möchte, auch weitergehen möchte, noch ein paar andere Ideen bekommen möchte, wie man ein Portfolio wirklich sinnvoll strukturiert, dem empfehlen wir gern die Folge 230, langfristig erfolgreich anlegen. Was macht ein gutes Risikomanagement aus? Das war's für hier und heute. Am besten abonnieren Sie unseren Podcast gleich und direkt, um keine Folge zu verpassen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bewerten Sie uns, empfehlen Sie uns gern weiter. Mehr Infos unter www.quirinprivatbank.de. Fragen sind natürlich immer willkommen. Fragen zu diesem Podcast, Fragen zu anderen Podcasts, gerne auch Themenvorschläge unter podcast@quirinprivatbank.de. Das war's für heute und wie immer sage ich ganz herzlichen Dank fürs Lauschen.